Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. Ja, so war das damals. Pfingsten, das Original. Irgendwann zwischen 30 und 40 nach Christus. Mit diesen spannenden Versen aus der Bibel begrüße ich Sie ganz herzlich an diesem Pfingstsonntag. Mein Name ist Günther Ott und ich bin einer der Gemeinschaftspastoren im Remstal. Ich wohne mit meiner Familie in Waiblingen. Ich freue mich, dass wir heute Morgen zusammen nachdenken dürfen über das, was wir gerade aus der Bibel gehört haben, das Pfingstereignis. Und vor allem, dass wir über die Auswirkungen auch nachdenken dürfen miteinander von diesem Pfingstereignis, die ja bis in unsere Gegenwart hineinreichen. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott jetzt diese Zeit am Bildschirm benutzt, um durch sein Wort in unser Leben hineinzusprechen. Und zwar so, wie es jeder gerade braucht in seiner Lebenssituation. Ich merke für mich und auch bei manchen anderen, mit denen ich zusammen bin, dass gerade in diesen Tagen, in diesen Corona-Tagen, die Ansprache Gottes durch sein Wort so wichtig ist, bewirkt durch seinen Geist, sodass wir gerade in dieser Zeit sicher und zuversichtlich weitergehen können, unseren Weg. Lasst uns also miteinander bereit sein zum Hören, was Gott uns heute sagen will. Ich möchte uns zu Beginn ein altes Lied vorlesen, ein altes Pfingstlied. Das Lied ist in Gebetsform geschrieben, das heißt, man kann dieses Lied auch zu seinem eigenen Gebet machen. Im Lied wird dieses große Verlangen ausgedrückt, mit hineingenommen zu werden in diese Dynamik und in das Thema von Pfingsten. Der Liederdichter hat sicher den dreieinigen Gott vor Augen, wenn er jetzt folgendermaßen betet: O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein Heiligfeuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. O du, den unser größter Regent uns zugesagt, komm zu uns, werter Tröster, und mach uns unverzagt. Gib uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je. Darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höhe. Du musst uns Kraft verleihen, Geduld und Glaubenstreu. Du musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu. Es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit, ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit, trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum, zu preisen und zu loben das Evangelium. in aller Heiden Lande erschallt dein kräftig Wort. Sie werfen Satans Bande und ihre Götzen fort. Von allen Seiten kommen sie in das Reich herein. Ach, soll es uns genommen, für uns verschlossen sein? O wahrlich, wir verdienen solch strenges Strafgericht. Uns ist das Licht erschienen, allein wir glauben nicht. Ach, lasset uns gebeugter um Gottes Gnade flehen, dass er bei uns den Leuchter des Wortes lasse stehen. Du Heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest, nah und fern, mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. O öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen könnt. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute Pfingsten feiern dürfen. Wir danken dir von Herzen, dass wir dein Wort hören dürfen, dieses Wort der Wahrheit. Und wir danken dir, dass wir zum Verstehen deinen Geist haben, den Geist der Wahrheit. Und sollen wir jetzt hören, was du uns sagen möchtest, jetzt durch dein Wort. Amen. Der Predigttext für heute steht im Philipperbrief. Und dieser Brief ist ein Dokument dafür, wie es nach dem Pfingstereignis, von dem wir gerade gehört haben, weiterging. Und das war ja so. Kurz vor Pfingsten hat Jesus seinen Jüngern gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und genau so ist es auch geschehen. Wie von Jesus angekündigt, wurde der Geist empfangen an Pfingsten. Und wie von Jesus angekündigt, wurde das Evangelium durch die Jünger zuerst in Jerusalem verkündigt, dann in Judäa und Samaria und dann zunehmend überall auf der ganzen Welt. Und so wurde das Evangelium auch irgendwann in Philippi verkündigt, einer Stadt im heutigen Griechenland. Und was dort in Philippi passierte, das ist wirklich eine ganz spannende Sache. Wer das im Originalton nachlesen will, der findet den Bericht dazu in Apostelgeschichte 16. Wir lesen dort, dass Paulus den Bewohnern von Jesus erzählt hat und dass dann Menschen aus ganz unterschiedlichen Schichten der Bevölkerung zum Glauben an Jesus kamen. Zum Beispiel Lydia, eine Unternehmerin, Purpurhändlerin. Zum Beispiel eine Dienstmagd, die vom Okkultismus befreit wurde. Zum Beispiel ein Gefängnisaufseher und seine ganze Familie. Sie alle kamen zum Glauben an Jesus. Und das war schon eine ganz besondere Truppe, diese kleine Gemeinde in Philippi. Sehr unterschiedlich, aber verbunden durch den rettenden Glauben an Jesus. Nach diesen Anfängen der Gemeinde, da zieht Paulus relativ schnell weiter. Interessant ist dann, dass Paulus über viele Jahre mit der Gemeinde in Kontakt bleibt, sogar auch dann, als er in Rom um seines Glaubens willen im Gefängnis war. Der Kontakt zu Philippi war ihm wichtig, dass er sogar aus dem Gefängnis einen Brief schreibt, den Philipperbrief. Und wir sehen da, Paulus lässt sich durch diese zwangsläufige Quarantänesituation nicht bremsen, an andere zu denken und sie zu ermutigen. Er sucht und er findet Wege, wie das möglich ist, so wie auch wir. Wege suchen und Wege auch finden, um uns gegenseitig im Glauben zu stärken. Und so schreibt er unter anderem Folgendes, und das ist heute unser Predigttext, Philipper 2, Vers 19 bis 24. Er schreibt, ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr. Dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Diesen hoffe ich nun sofort zu euch zu senden, sobald ich absehen kann, wie es mit mir gehen wird. Ich bin aber voller Zuversicht im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Soweit ein kleiner Ausschnitt aus diesem Philipperbrief. Und es lohnt sich, diesen Philipperbrief vielleicht heute einmal am Stück zu lesen. Aber jetzt dieser kleine Abschnitt. Wir haben gelesen, dass Paulus wissen will, wie es der Gemeinde geht. Und dazu will er Timotheus schicken, seinen besten Mitarbeiter, den er hat. Der soll den Philippern helfen, sie umsorgen, sie im Glauben stärken, dann wieder nach Rom zurückkommen, um Paulus zu berichten. Im Text fällt auf, wie sehr Paulus diese vorbildliche, geistliche Einstellung des Timotheus hervorhebt. Da lesen wir, Timotheus war einer, der sich sorgt, einer, der bewährt war, einer, der dient. Und da wollen wir heute Morgen etwas genauer hinschauen. Und wir wollen fragen, wer war eigentlich dieser Mitarbeiter Timotheus? Wie kommt Paulus zu dieser positiven Einschätzung von Timotheus? Und was bedeutet das für uns heute an Pfingsten 2020? Vielleicht noch eine kurze Info vorneweg. Dieser Text heute, der gehört zu einer kleinen Predigtreihe, die sich durch das ganze Jahr 2020 durchzieht. Jeden Monat vertiefen wir als Christusbund gerade dieses Thema. Jeder Christ, ein Mitarbeiter, berufen, um Gott und den Menschen zu dienen. Inzwischen haben wir den Monat Mai und sind mittendrin. Und wir sehen, es gab da schon einige Predigten zum Thema. Im Januar war der Start. Im Februar haben wir von Maria von Magdala gehört. Im März von Johannes und Jakobus. Im April von Petrus. Und jetzt im Mai hören wir von Timotheus. Und dann folgen noch andere. Alles Mitarbeiter, von denen wir etwas lernen können für unser eigenes Mitarbeiten. Und das möchte ich jetzt schon im Voraus sagen. Wenn wir heute uns mit Timotheus beschäftigen, dann werden wir viel Gutes sehen, viel Vorbildliches sehen. Und das könnte uns verleiten, dass wir Timotheus bestaunen und sagen, wow, was für ein Mitarbeiter, was für ein toller Mitarbeiter. Das wäre im Prinzip auch okay, denn über gute Vorbilder darf man sicher auch staunen. Aber wir könnten dabei vergessen, dass das Gute, was wir sehen werden, nicht im Menschen Timotheus zu suchen ist, sondern vielmehr im Wirken des Geistes zu suchen ist, der in und durch Timotheus gewirkt hat. Was Paulus über Timotheus hier Positives sagt, ist das Ergebnis des Wirkens des Geistes, sozusagen die Frucht des Geistes. Und ich denke, genau das bedeutet Pfingsten ganz praktisch. Wir schauen eben heute nicht auf uns und unsere Fähigkeiten, sondern wir schauen auf Gott und sein Wirken durch seinen Geist. Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, ihr werdet die Kraft des Geistes empfangen. Er wusste, dass die Jünger aus sich heraus es nicht können. Jesus sagt in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Er weiß, dass es so ist. Er sagt in Johannes 15, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Er weiß, dass aus uns selbst nichts Gutes hervorwächst. Ich denke, es ist offensichtlich, wenn im Leben eines Menschen etwas Geistliches zu beobachten ist, dann hat es der Geist Gottes bewirkt. Von daher können wir auch sagen, alles, was geistlich an Timotheus ist, sollte uns nicht so sehr über ihn staunen lassen, sondern vielmehr über Gott. Und so verstehe ich jetzt auch das Thema der Predigt. Timotheus, eine vorbildliche geistliche Einstellung. Ja, Timotheus ist wirklich ein erstaunlicher Mitarbeiter mit einer geistlichen Einstellung. Aber noch einmal, Timotheus ist nicht aus sich selbst heraus so, sondern er ist deshalb geistlich, weil er den Geist Gottes an sich und durch sich hat wirken lassen. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Und ich denke, wir können da etwas lernen für uns und eben auch über den Geist Gottes, der das auch in uns bewirken will. In letzter Zeit war ich immer wieder an Bewerbungsgesprächen beteiligt. Im Remstal haben wir einige offene Personalstellen gehabt und deswegen wurden Bewerbungsgespräche geführt. Und bei einem solchen Bewerbungsgespräch ist ein ganz wertvolles Element des Kennenlernens der sogenannte geistliche Lebenslauf. In seinem Lebenslauf kann deutlich werden, was den Bewerber geistlich ausmacht. Oft werden in diesem geistlichen Lebenslauf dann prägende Momente genannt. Jesus-Erlebnisse in der Kindheit, die Geschichte der Bekehrung, Höhepunkte, Tiefpunkte im geistlichen Leben. So ein geistlicher Lebenslauf ist etwas ganz Spannendes. Er lässt darüber staunen, wie Gott im Leben eines Menschen gewirkt hat. Und es lohnt sich, für sich selber auch einmal so einen geistlichen Lebenslauf zu skizzieren. Auch wenn man sich nicht beim Christusbund als vollzeitlicher Mitarbeiter bewerben will. Es lohnt sich, die Spuren Gottes im eigenen Leben zu erkennen und zu bestaunen. Übrigens, auch bei Beerdigungen stelle ich immer wieder fest, der geistliche Lebenslauf von Christen, der geistliche Lebenslauf ist ein starkes Vermächtnis, durch das Gott gelobt wird und Menschen im Glauben gestärkt werden. Und so ist es jetzt auch ganz spannend zu sehen, wie Gott im Leben des Timotheus gewirkt hat. Und ich möchte ein paar Stationen nennen, im Schnelldurchgang, so dass wir einen kleinen Eindruck bekommen, wie es zu den Aussagen in Philipper 2 kommt von Paulus. Wir werden sehen, was Gott jetzt benutzt hat, ihn zu formen und zu prägen. Was wissen wir über Timotheus? Ich möchte es anhand dieser Karte zeigen. Und dazu hilft es, vier Phasen seines Lebens zu unterscheiden. Eine erste Phase, die Kindheit. Aufgewachsen war Timotheus in der Nähe von Derbe und Lystra. Das ist in der heutigen Türkei. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 16. Timotheus war der Sohn eines griechischen Vaters und einer jüdischen Mutter. Und das bedeutet, hier ist schon eine gewisse kulturelle Spannung vorprogrammiert, aber auch ein Potenzial für seinen späteren Dienst angelegt. Gott kann alles aus unserem Lebenslauf für sich nutzbar machen, obwohl es zunächst einmal nach einer Spannung aussieht. In 2. Timotheus 3, 15 lesen wir, dass Timotheus von Kind auf in den Schriften des Alten Testaments unterrichtet wurde. Sein Vater war dabei geistlich weniger in Erscheinung getreten. Womöglich geschah das durch seine Mutter und seine Oma. Das können wir aus 2. Timotheus 1 vermuten. Die Kindheit, soweit die erste Phase. Dann zur zweiten, Bekehrung und erstes Wirken. Es ist wahrscheinlich, dass Timotheus durch Paulus zum Glauben kam, als Paulus auf der ersten Missionsreise in der Gegend war. Paulus nennt Timotheus immer wieder seinen Sohn, sein Kind im Glauben. Zum Beispiel 2. Timotheus 1, Vers 2. Es wird dann in Apostelgeschichte 16, Vers 2 berichtet, dass Timotheus einen guten Ruf in der Gegend hat. Sehr schnell hat er sich einen guten Ruf erarbeitet und das wird gleich berichtet. Und das fällt auch Paulus auf, als er Timotheus dann auf der zweiten Missionsreise begegnet, als er wieder in die Gegend kam. Und so wurde Timotheus von Paulus sozusagen entdeckt, ins Missionsteam von Paulus berufen und mitgenommen. Die dritte Phase, unterwegs mit Paulus und Spezialaufträge. Das Unterwegssein mit Paulus beginnt für Timotheus sehr herausfordernd. Aber dabei wird gleich deutlich, welche geistliche Einstellung dieser Timotheus hat. In Apostelgeschichte 16, Vers 3 lesen wir, dass Timotheus sich auf Anweisung des Paulus hin beschneiden lässt, um so zusammen mit Paulus den Juden das Evangelium besser sagen zu können. Timotheus wollte es den Juden so leicht wie möglich machen, an Jesus zu glauben. Deshalb nahm er diese schmerzhafte Beschneidung auf sich. Und das sagt schon einiges über Timotheus aus. Er war dann weiter mit Paulus unterwegs auf der zweiten Missionsreise. Die blaue Linie auf der Karte zeigt das ein wenig. Und sie kamen nach Philippi, Apostelgeschichte 16, Vers 11 bis 40. Wir dürfen davon ausgehen, dass er die Ereignisse in Philippi voll miterlebt hat. Also diese Geschichte von Lydia, von der Magd, dem Wahrsagegeist, von Paulus und Silas im Gefängnis, vom Kerkermeister. Womöglich kennen die Philipper von dieser Zeit her ihn als bewährt, Paulus beschreibt das in unserem Predigtext, Philipper 2, 22. Und manchmal vergessen wir das, dass Timotheus immer mit dabei war, obwohl er in manchen Berichten gar nicht erwähnt wird. Nach Philippi ging es dann weiter auf der Missionsreise und jetzt kommen immer neue Herausforderungen und Bewährungsproben. Und das möchte ich jetzt zusammenfassend sagen, weil es so viel ist. Timotheus wurde immer wieder von Paulus mit Spezialaufträgen versehen. Er wurde nach Berea geschickt, nach Thessaloniki, nach Korinth, nach Mazedonien, immer um zu helfen, zu stärken. Timotheus verkündigt zusammen mit Paulus in Korinth, in Ephesus, wird berichtet. Timotheus schreibt zusammen mit Paulus 5 Briefe. Er wird im Briefkopf zumindest erwähnt. 1. 2. Thessalonicher, 2. Korinther, Philemon, Philipper, Brief. Timotheus begleitet Paulus am Ende der 3. Missionsreise nach Jerusalem. Auch das waren wichtige Erfahrungen. Timotheus besucht Paulus in Rom bei seiner ersten Gefangenschaft. Das wird im Philipperbrief erwähnt. Wir sehen, diese Phase 3 war vollgepackt mit Erfahrungen und Bewährungsproben. Und dann diese letzte Phase, Ephesus. Timotheus wird nach der Freilassung des Paulus aus der ersten Gefangenschaft nach Ephesus geschickt und dient der Gemeinde in Ephesus. Man kann lesen in 1. Timotheus 1, Vers 3, Paulus hat ihn dort hingeschickt. Und dort wird Timotheus von Paulus in seinem Dienst in Ephesus ermutigt, durch 2 Briefe, 1. 2. Timotheusbrief. Ja, auch ein Timotheus braucht Ermutigung. Auch ein Timotheus muss den Anspruch und den Zuspruch Gottes hören. Am Ende des 2. Timotheusbriefs schreibt Paulus, Timotheus soll so schnell wie möglich nach Rom kommen, denn Paulus war inzwischen dort in 2. Gefangenschaft. Und zum Schluss erfahren wir aus dem Hebräerbrief, dass Timotheus selber in Gefangenschaft gekommen war, aus der er aber dann entlassen wurde. Hebräer 13, Vers 23. Soweit ein kleiner Einblick in das Leben von Timotheus, in den Lebenslauf. Und was wird da jetzt deutlich? Also mir ist Folgendes aufgefallen. Dieser Timotheus, er war auf jeden Fall lernbereit und lernfähig. Das wird vor allem in den ersten beiden Phasen deutlich. Timotheus hat eine geistliche Linie von Paulus aufgenommen. Er hat sich in Aufgaben hineinstellen lassen, nimmt Berufungen an, lässt sich senden. Timotheus kann geistliche Autorität anerkennen und akzeptieren. Er ist leidensbereit und einsatzfreudig. Er kann teamorientiert und eigenständig arbeiten. Und vieles von diesen Punkten schwingt jetzt in Philipper 2 mit, wenn Paulus da berichtet. Paulus weiß, von was er redet, wenn er diese vorbildliche geistliche Einstellung von Timotheus beschreibt, die Gott durch seinen Geist in ihm bewirkt hat und gefestigt hat. Und ich möchte jetzt 3 Punkte noch herausgreifen, die auch im Text deutlich werden. Zum einen die Bereitschaft, sich senden zu lassen. Dann die Bereitschaft, sich um andere zu sorgen und die Bereitschaft, sich gemeinsam einzusetzen. Zum ersten Punkt, Bereitschaft, sich senden zu lassen. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. In diesem Vers 19 schreibt Paulus, dass er vorhat, Timotheus von Rom nach Philippi zu senden. Für Paulus scheint es selbstverständlich zu sein, dass Timotheus sich senden lassen wird. Paulus wusste, dass bei Timotheus eine Sendungsbereitschaft da war. Und ich denke, hinter dieser Bereitschaft, sich senden zu lassen, da steckt eine ganze Menge. Es zeigt eine Grundhaltung, die zutiefst geistlich ist. Denn wie war das bei Jesus? Jesus hat sich senden lassen. In Galater 4, Vers 4 lesen wir, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und Jesus hat sich senden lassen. Davon lesen wir wenige Verse vor unserem Text in Philipper 2, Vers 6, in dem sogenannten Christus-Hymnus. Da lesen wir, dass Jesus sich entäußert hat, den Himmel verlassen hat, Knechtsgestalt angenommen hat, Mensch wurde, gehorsam, bis ans Kreuz ging, in den Tod, aber dann auferweckt und erhöht wurde. Aber bei Jesus war es auch so, er hat sich senden lassen. Ohne diese Sendung wäre keine Errettung für uns möglich. Ohne dieses sich senden lassen wäre heute keiner von uns am Bildschirm. Das heißt, Timotheus ist in dieser Spur unterwegs, der Sendung, in dieser Mission, in der Art Jesu. Sein Leben zeigt, dass er sich hat senden lassen, wie Jesus. Wie war das bei Paulus? Nicht anders. Auch er hat sich senden lassen. Wir lesen in Apostelgeschichte 9, Vers 15, dass Gott über ihn sagt, dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Paulus hat diesen Auftrag angenommen, hat sich senden lassen. Und ohne dieses sich senden lassen, wäre das Evangelium nicht nach Philippi gekommen. Ohne dieses sich senden lassen, hätten wir heute nicht diesen Philipperbrief, der unseren Glauben so stärken kann. Wir sehen, wenn Timotheus sich senden ließ, dann war er in der Spur, in der Einstellung, in der Mission von Jesus und Paulus unterwegs. Und das wird ganz praktisch. Er ließ sie nach Berea, Korinth, Ephesus, Mazedonien, Philippi senden. Das Thema Sendungsbereitschaft hat mich in der Vorbereitung irgendwie nicht losgelassen. Ich habe mich gefragt, wie sieht das ganz praktisch aus? Und ein paar Dinge sind mir eingefallen beim Nachdenken und die können jetzt anregen zum Weiterdenken. Ein erstes. Sich senden lassen hat mit tatsächlich Loslassen zu tun. Eigene Pläne, eigene Träume, eigene Wünsche. Im Remstal gibt es Geschichten von Menschen, die heute zur älteren Generation zählen, die sich damals über die Ortsgrenze der eigenen Gemeinschaft hinaus senden ließen, um im Nachbarort eine Gemeinschaft aufzubauen oder dort auszuhelfen. Natürlich hat das bedeutet, dass man vor Ort nicht mehr so war und loslassen musste. Aber das nahmen sie in Kauf, um des Reiches Gottes willen. Ja, sich senden lassen hat was mit Loslassen auch zu tun, um von Gott aber Neues in die Hand zu bekommen. Ein zweiter Gedanke. Sich senden lassen hat etwas mit der Erkenntnis zu tun, dass Gott einen bestimmten Platz für mich hat. Demnächst habe ich einen lieben Bruder erlebt, der sich an einem Platz gestellt weiß, wo ich mich frage, oh, lieber Bruder, entweder bist du mit Blindheit geschlagen oder du bist wirklich an diesen Platz berufen. Und was ich jetzt im Lauf der Zeit erstaunt feststelle, ist das, er scheint wirklich an dem Platz zu sein, wo Gott ihn haben will, denn er ist immer noch da, an diesem schwierigen Ort. Wenn wir wissen, dass wir von Gott am richtigen Platz sind, weil wir dorthin gesandt wurden und sind, dann halten wir auch durch, weil Gott uns auch stärken wird. Und ich erinnere mich, wenn ich damals nicht genau gewusst hätte, dass ich Theologie studieren soll, dass das mein Platz ist von Gott her, dann hätte ich nach dem ersten Jahr sicher aufgehört. Denn ich tat mir am Anfang für Studium so schwer mit den Sprachen, mit Griechisch und Hebräisch. Aber ich wusste, das ist mein Platz. Die Führung war eindeutig, also musste es von Gott her auch einen Weg geben hindurch. Auch wenn ich ihn damals nicht immer gleich gesehen habe. Ein dritter Gedanke. Sich senden lassen hat mit Hingabe zu tun. Wie war das bei Maria, als der Engel ihr sagte, dass sie den Heiland zur Welt bringen sollte, ohne das Zutun eines Mannes? Da sagte sie, mir geschehe, wie du gesagt hast. Lukas 1, 38. Und damit gibt sie sich Gott hin und nimmt diesen besonderen Auftrag an. Hingabe an Gott. Wie war das bei Jesaja? Nachdem er Reinigung erlebt hat, gibt er sich Gott hin und sagt, hier bin ich, sende mich. Bei Hingabe und sich senden lassen ist es wichtig, dass wir wissen, wem wir uns da hingeben. Wie gut, dass Gott sich uns in seinem Wort zeigt als der gute Hirte, als der liebende Vater und als der allmächtige Herr. Ihm kann man sich auch wirklich hingeben und sich senden lassen. Ein viertes. Sich senden lassen von Gott hat etwas zu tun mit dem Fahren der Ideallinie. Beim Windsurfen, da gibt es so eine Ideallinie, Jeder Surfer sucht sie. Das heißt, bei einer bestimmten Stellung von Wind, Wellen und Board geht's voll ab. Mit wenig Aufwand kommt man ganz weit und vor allem ganz schnell. Ich sag's mal so, wer sich senden lässt von Gott, der ist am richtigen Platz und darf mit Gott rechnen. Das kann einen zwar bis ins Gefängnis bringen, wie bei Paulus, aber Paulus darf selbst dort mit Gott rechnen. Und dass er Gott dort erlebt, beschreibt er ja eindrücklich. Ich muss mich also fragen, was bringt es mir, wenn ich mir selber einen schönen Platz an der Sonne aussuche, aber es ist nicht der Platz, an dem ich von Gott her sein soll, weil ich dann auch Gott dort nicht erlebe? Nichts. Es ist viel besser, sich senden zu lassen, das heißt, diese Ideallinie zu fahren, im Willen Gottes zu sein, dort werde ich ihn erleben. Und das ist viel besser als ein selbstgewählter Platz an der Sonne. Und das hat Timotheus wohl entdeckt. Und deshalb hat er sich immer wieder auch senden lassen. Soweit ein paar Gedanken zum Weiterdenken. Ein zweiter Punkt, und ich möchte ihn so nennen, diese Bereitschaft, sich um andere zu sorgen. In Vers 20 lesen wir, denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Hier spricht Paulus sehr deutlich an, was er an Timotheus so schätzt. Timotheus sorgt sich aufrichtig um andere, ohne Hintergedanken. Er dient selbstlos, ohne an seinen eigenen Vorteil zu denken. Es geht ihm um das Reich Gottes und nicht um sein eigenes Reich. Andere Gläubige in Rom tun das nicht so. Auch das bemerkt Paulus traurig. Diese Verse lassen uns staunen. Man kann sich wirklich keinen besseren Mitarbeiter vorstellen als diesen Timotheus. Wie kam es aber jetzt zu dieser selbstlosen Einstellung des Timotheus? Und jetzt kommen wir wieder an den Punkt vom Anfang. Wir können uns das nur vorstellen durch das verändernde Wirken des Geistes. Denn wir Menschen sind von Natur aus Egoisten. Da war Timotheus sicher auch keine Ausnahme. Von Natur aus wollen wir das größte Stück Kuchen. Von Natur aus wollen wir den besten Platz im Kino und irgendwo. Von Natur aus suchen wir unseren Vorteil. Kinder leben das immer wieder ganz offen aus. Erwachsene machen das versteckt. Und auch als Christen sind wir das Thema Egoismus nicht automatisch los. Manchmal spüren wir das in unseren Gemeinden, beim Beten sogar, beim Feiern, bei der Liedauswahl, beim Leiten. Überall kann es zum Vorschein kommen. Und manchmal leiden wir unter uns selber, weil wir an uns selber merken, dieses Ego-Monster in uns ist riesengroß. Kennen wir das? Auch bei den Philippern muss Paulus das Thema deutlich ansprechen. In Philipper 2, Vers 1 bis 4, da lesen wir irgendwann, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut, achtet einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sähe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Wir sehen, bei den Philippern gibt es viel Gutes, ja, aber das Potenzial für das Gegenteil war auch da. Auch in Philippi gab es anscheinend Egoismus, Eigennutz, Machtkämpfe. Die Frage ist nun, was oder wer kann helfen? Und da möchte ich jetzt nochmal an Pfingsten erinnern. Es ist ja schon erstaunlich, was wir in der Apostelgeschichte lesen können, wie der Heilige Geist an Pfingsten die Menschen verändert hat. Da lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 44, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Hier können wir sehen, was der Heilige Geist unter anderem bewirkt hat damals. Menschen können plötzlich teilen, Menschen kümmern sich plötzlich umeinander. Menschen erleben plötzlich über Gesellschaftsschichten hinweg Gemeinschaft. Johannes Daniel Falk schreibt in seinem Lied »O du Fröhliche« ursprünglich eine Strophe 3 zu Pfingsten. Und er schreibt »O du Fröhliche, o du Selige, gnadenbringende Pfingstzeit, Christ unser Meister, heiligt die Geister, freue, freue dich, o Christenheit.« Ja, der Heilige Geist, er heiligt die Geister, verändert unser Denken. Ja, der Heilige Geist bewirkt Neues. Leben in unserem Leben. Aber damit ist leider noch nicht alles gesagt, was dann die christliche Existenz ausmacht. Ich meine das. Wir wissen, ab dem Zeitpunkt der Bekehrung und der Wiedergeburt tobt in jedem Christen ein Kampf. Das Alte gegen das Neue. Fleisch gegen Geist. Ego gegen Liebe. Und so erstaunt es nicht, dass wir in Apostelgeschichte 5, also ein paar Verse nach Pfingsten lesen, wie anfällig auch das Neue war. Da lesen wir von Ananias und Sapphira, wie sie den Kampf gegen das Alte wohl verloren haben und der Gemeinde Schaden zufügen. Und die Frage ist, wie gewinnen wir den Kampf gegen das Ego? Mir hilft da eine kleine Geschichte, eine bekannte Geschichte wahrscheinlich, von dem Indianer, der zum Glauben kam. Auch er merkte, dass bei ihm durch den Heiligen Geist etwas neu geworden war. Aber auch er merkt, dass jetzt ein Kampf begonnen hat zwischen dem alten und dem neuen Wesen, zwischen Geist und Fleisch. Und einem Missionar erzählt er von diesem Kampf. Er sagt, in mir kämpfen zwei Hunde, ein Weißer und ein Schwarzer. Und das ist ein schrecklicher Kampf. Da fragt der Missionar, und welcher gewinnt? Und da sagt der Indianer, der gewinnt, den ich am meisten füttere. Ja, an dieser Stelle sind wir tatsächlich auch gefragt. Sind wir tatsächlich auch gefragt, welchen Hund füttere ich? Mit was beschäftige ich mich? Was stärke ich in mir? Und je nachdem geht auch der Kampf aus. Was empfiehlt Paulus den Philippern, nachdem er gerade das Thema Eigennutz angesprochen hat? In Philipper 2 sagt er, Vers 5, seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Paulus will, dass wir Jesus studieren, Jesus anschauen, Jesus nachfolgen, Jesus nachahmen, ja. Durch das werden wir verwandelt in sein Bild. Für uns bedeutet das sein Wort lesen, im Gebet bleiben, hören, gehorchen, nachfolgen. Zurück zum Text. Bei Timotheus sehen wir hier ein Ergebnis. Wir sehen nicht den Kampf, den er auch sicher gekämpft hat, aber hier ist ein Ergebnis, das Paulus uns beschreibt. Und dass es bei Timotheus nicht ohne Kampf abging, das wissen wir aus dem 2. und auch 1. Timotheusbrief. Da muss Paulus dem Timotheus ermahnen, Kapitel 3, Vers 7 im 2. Brief, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Im 1. Brief, Kapitel 6, Vers 12, schreibt er sehr nachdrücklich, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Die Sache mit dem Kampf gegen das Ego hat mich irgendwie nicht losgelassen hier. Wie kommt es ganz praktisch dazu, dass wir hier siegreich werden? Und eine Sache scheint mir wichtig zu sein, auch hier. Ich habe festgestellt, das geht nicht ohne Sündenerkenntnis, ohne Sündenbekenntnis und Sündenvergebung. Wenn uns der Heilige Geist zeigt, wo wir egoistisch waren, dann sollten wir das angehen. Und zwar eben erkennen, bekennen und Vergebung auch in Anspruch nehmen. Johannes schreibt in 1. Johannes 1, 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich glaube, dieses Erkennen, Bekennen und sich vergeben lassen dann auch, das macht uns stark, auch im Kampf gegen unser Ego. Wenn uns der Heilige Geist zeigt, wo es wieder mal zugeschlagen hat, dieses Ego-Monster. Ein letzter Punkt, was wir an Timotheus sehen. Die Bereitschaft, sich gemeinsam einzusetzen. Vers 22, wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. In diesem Vers erinnert Paulus die Philipper daran, dass mit Timotheus jetzt ein bewährter Mitarbeiter kommt. Zum einen, weil sie ihn schon kennen, wissen sie, er ist bewährt. Zum anderen unterstreicht Paulus jetzt hier nochmal mit persönlichem Erfahren. Ich finde interessant, wie Paulus die Zusammenarbeit mit Timotheus hier beschreibt, wie ein Kind dem Vater. Ich verstehe das so, sie waren gleich an dem Punkt, dass sie beide dem Evangelium gedient haben. Aber sie waren nicht gleich, wie, was die Rollen anbelangt. Paulus sieht sich, weiß sich als der Vater, der geistliche Vater und Timotheus als Sohn. Aber zusammen haben sie als Team gedient. Zusammen haben sie das gleiche Ziel verfolgt und jeder hat seinen Beitrag gegeben. Timotheus eher im Hintergrund, aber ganz wichtig, und Paulus eher im Vordergrund. In den letzten Monaten gab es keine Bundesliga, keine Champions League-Spiele, keine Länderspiele. Manche haben das sicher vermisst, andere vermutlich nicht. Ich muss zugeben, ich ein bisschen schon. Und ich weiß nicht mehr genau, wie wir drauf kamen, aber wir haben es wirklich gemacht. Meine Frau und ich, wir haben uns tatsächlich an einem Abend, als die Kinder schon im Bett waren, nochmals so die Highlights angeschaut aus dem Spiel Deutschland-Brasilien, Halbfinale, WM 2014. Ach, war das schön. 7:1. Herrlich. Aber jetzt zu dem, was ich sagen will. Bei dieser WM 2014 waren die Deutschen bei vielen als die Mannschaft bekannt. Da wurde nicht unbedingt der Einzelspieler betont, sondern man nannte sie die Mannschaft. Sie nannten sich selber die Mannschaft. Sie hatten ein gemeinsames Ziel, gewinnen, Tore schießen. Und dem musste sich alles andere unterordnen. Sie waren eine Mannschaft. Und da gab es Spieler, die waren aufgestellt und haben gespielt und andere Spieler, die saßen dann immer mal wieder auch am Rand. Einer, der im Spiel gegen Frankreich nicht spielen durfte, war Per Mertesacker. Aber was machte er? Er unterstützte seine Kollegen, indem er ihnen immer wieder Wasser reichte. Und so wurde er der wohl bekannteste und wahrscheinlich bestqualifizierteste Wasserträger der WM. Ganz wichtig. Für die Mannschaft. Und wenn ich das richtig verstehe, dann war Timotheus immer wieder auch so ein Wasserträger. Eher unscheinbar, aber total wichtig für Paulus und das Team. Er war bereit, mit Paulus zusammenzuarbeiten, auch wenn er ganz oft nur im Hintergrund arbeitete, die zweite Geige spielte. Und da will ich mich fragen und auch uns fragen, sind wir bereit, auch solch ein Wasserträger zu sein, wenn es der Mannschaft dient? Sind wir bereit, eine Mannschaft zu sein als Gemeinde, wo es auf jeden ankommt? Sind wir bereit, alle möglichen, auch unscheinbaren Dienste zu tun, die zum gemeinsamen Ziel führen, dass Menschen zum Glauben kommen an Jesus? Timotheus hatte diese Bereitschaft dazu. Er hat sich so vom Geist führen lassen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oh, wie ist das schön, wenn eine Gemeinde, ein Mitarbeiterkreis durch den Heiligen Geist bewirkt, so eine Mannschaft darstellt. Da wird Pfingsten ganz praktisch. Damit komme ich zum Schluss. Heute ist Pfingsten, immer noch. Wir haben eine schöne Frucht von Pfingsten gesehen, Timotheus, an dem man das Wirken des Geistes sehen kann. Gott hat da etwas Herrliches geformt durch seinen Geist. Wir können ihm sehen, wie er Bereitschaft hat, sich senden zu lassen, Bereitschaft hat, sich um andere zu sorgen, wegzuschauen von sich, Bereitschaft, sich gemeinsam einzusetzen. Und ich denke, das sind Früchte, die der Geist auch in uns wirken möchte und wo wir beten dürfen, dass er diese Früchte auch in uns wirkt. Und so möchte ich auch schließen mit einem Lied, einem alten Lied, noch ein Pfingstlied, noch ein Lied, das den Wunsch ausdrückt, dass der Geist Gottes kräftig an uns und durch uns wirkt. Auch ein Gebet, wo es heißt, wach auf, du Geist der ersten Zeugen, die auf der Mauer als treue Wächter stehen, die Tage und Nächte nimmer schweigen und die getrost dem Feind entgegengehen, ja, deren Schall die ganze Welt durchdringt und aller Völker Scharen zu dir bringt. O, dass dein Feuer bald entbrannte, o, möchtest doch in alle Lande gehen. Ach Herr, gib doch in deine Ernte viel Knechte, die in treuer Arbeit stehen. O Herr der Ernte, sieh doch da rein, die Ernte ist groß, die Zahl der Knechte klein. Du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist. Du wirst der Menschheit Jammer wenden, so dunkel jetzt dein Weg, o Heiliger, ist. Drum hört der Glauben nie auf, zu dir zu flehen. Du tust doch über Bitten und Verstehen. Amen. Und so wollen wir unter dem Segen Gottes auch in diese kommende Woche, in diese Pfingstzeit gehen. Ich lese dazu Segensverse aus Philipper 4, wie kann es anders sein, Philipperbrief, wo es heißt, freut euch in dem Herrn, alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Seid Gott befohlen. Auf Wiedersehen.